Sie hören den Kurier.
Wir alle bekommen sie. Pakete von der Post. Aber was passiert eigentlich alles mit unseren Sendungen, bevor wir sie entgegennehmen? Wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Mit dem Postcast. Dem Podcast der österreichischen Post. Jetzt reinhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt.
Aufgrund des Wahlergebnisses, aufgrund der Mandatszahl von 14, doppelt so viel wie der zweite und der dritte, stellte die Volkspartei natürlich auch den Führungsanspruch. Wir stellen auch den Anspruch, den Landeshauptmann zu stellen.
Tirol hat gewählt. Die ÖVP bleibt klar Erster und feiert sich selbst als Wahlsieger. Und das, obwohl sie fast 10 Prozentpunkte verloren hat. Das Wahlergebnis ist das historisch schlechteste. Ist Wahlsieger hier also wirklich die richtige Bezeichnung? Und welche Auswirkungen kann und wird dieses Ergebnis für andere kommende Wahlen haben? Ganz besonders etwa für die anstehende Wahl in Niederösterreich. Und was bedeutet dieses Ergebnis für die Bundesebene? Immerhin regieren im Bund ja ÖVP und Grüne gemeinsam. Also die gleiche Koalition, die es bisher in Tirol gegeben hat. Darüber spreche ich heute unter anderem mit Politologe Peter Filzmaier. Er erklärt uns auch, was die Gründe für diesen Wahlabsturz waren, an wen die ÖVP ihre Wählerinnen und Wähler verloren hat und wer jetzt tatsächlich die Wahlsieger sind. Mein Name ist Caroline Bartosch. Es ist Montag, der 26. September und ich sage Hallo und herzlich willkommen zum Daily Podcast des Kurier. Auf die Wahl in Tirol haben viele besonders angespannt geblickt. Doch warum eigentlich? Immerhin könnte man meinen, diese Landtagswahl betrifft nur die Tirolerinnen und Tiroler. Ganz so ist es jedoch nicht. Denn diese Wahl könnte durchaus auch Auswirkungen auf die Bundesebene oder andere anstehende Landtagswahlen haben. Welche Auswirkungen das Wahlergebnis nun genau haben könnte, erklärt uns gleich Peter Filzmaier im Interview. Davor noch mal kurz ein paar Fakten zu der gestrigen Wahl. Als gestern der schwarze Balken der ersten Hochrechnung in die Höhe gefahren ist, bricht die gespannte Stille bei der ÖVP-Wahlkampfparty in der Innsbrucker Innenstadt. Die Freude ist groß, man feiert sich zunächst als Wahlsieger. Ganz nachzuvollziehen ist das jedoch nicht. Immerhin fährt die ÖVP Tirol ein Minus von fast 10 Prozentpunkten ein. 34,7% der Wählerstimmen, das ist ein kapitaler Absturz für die Schwarzen in einem ihrer traditionellen Kernländer. Und es ist das schlechteste Ergebnis der Tiroler ÖVP in der Zweiten Republik. An zweiter Stelle landet die FPÖ mit insgesamt 18,84% und einem Zugewinn von 3,31 Prozentpunkten. Die SPÖ landet auf Platz 3, hat jedoch nur einen minimalen Zugewinn von 0,23 Prozentpunkten. Platz 4 belegt Liste Fritz mit einem Zugewinn von 4,44 Prozentpunkten. Die Grünen belegen Platz 5, verlieren aber 1,47 Prozentpunkte. Ein klares Signal also gegen den Junior-Koalitionspartner im Land. Auf Platz 6 folgen dann die NEOS, dann die MFG, die KPÖ und Mach mit. Sowohl die ÖVP als auch die Grünen verlieren also klar an Wählerstimmen. Stellt sich die Frage, was bedeutet das für den Bund? Immerhin haben wir ja auch auf Bundesebene eine ÖVP-Grünen-Regierung. Unter anderem darüber spreche ich jetzt mit Politologen Peter Filzmaier. Er erklärt im Interview, welche Folgen dieser historische Absturz der ÖVP nun mit sich bringen könnte und wie es dazu gekommen ist. Hallo Herr Filzmaier, erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für das Interview mit mir nehmen.
Hallo, danke für die Einladung. Liebe Grüße noch aus Innsbruck nach Wien.
Herr Filzmaier, Sie sind ja gerade noch in Innsbruck. Tirol hat gestern gewählt. Die ÖVP Tirol hat das schlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte eingefahren, behält aber dennoch klar den ersten Platz und feiert sich demnach als Wahlsieger. Jetzt ist die Frage, ist das mit diesem Ergebnis gerechtfertigt, sich hier wirklich als Wahlsieger zu feiern?
Die ÖVP hat das Erwartungsspiel geschickt gespielt. Sie vergleicht sich mit der schlechtestmöglichen Umfrage. Die war erstens unseriös und hat zweitens 25% für die ÖVP prognostiziert. Und da versucht man sich als relativer Sieger darzustellen, trotz eines Verlustes von fast minus 10 Prozentpunkten. Und obwohl das bisher schlechteste Wahlergebnis in der Parteigeschichte rund 39% im Jahr 2013 waren, man auch da nochmal 5 Prozentpunkte drauf runter ist. Allerdings hat man im Verlauf des Abends bei der ÖVP offenbar doch gemerkt, dass allzu viele Jubelbilder unangebracht sind bei diesem Ergebnis. Man hat parallel versucht, die Botschaft "Wir haben verstanden" auszusenden. Was genau man verstanden hat und in Zukunft anders machen wird, das war nicht so klar.
Das heißt, das wird sich erst zeigen. Sie haben jetzt kurz auch schon die Umfragen angesprochen. Sie haben gemeint, die Umfrage, mit der sich hier die ÖVP vor allem vergleicht, die ja ein deutlich schlechteres Ergebnis noch vorausgesagt hat, sei unseriös gewesen. Ja, ist das jetzt der Grund, warum dann die ÖVP sagt, naja, wir haben doch gut abgeschnitten, oder konnte sie doch auch stärker mobilisieren als anfangs gedacht?
Die Wählerstromanalysen, die nichts mit Umfragen zu tun haben, sondern eine Wahrscheinlichkeitsrechnung sind, das Verfahren nennt sich Multiple Regression, weisen nach, dass die ÖVP sehr wenig an das Nichtwählerlager verloren hat. Und das zeigt doch, dass man einen Mobilisierungserfolg verzeichnen konnte. Denn wenn es enttäuschte ÖVP-Wählerinnen und Wähler gibt, dann gehen die ja nicht zwangsläufig sofort zu einer anderen Partei, sondern die ÖVP musste befürchten, die wandern ab ins Nichtwählerlager. Das konnte man teilweise verhindern. Aber nichts an der Unseriosität einzelner Umfragen, allerdings in beide Richtungen. Es gab reine Online-Umfragen mit kleiner Stichprobe, die einerseits 25% prognostiziert haben, aber andererseits auch eine solche von mir aus als nicht seriös angesehene Umfrage mit 39%. Natürlich sucht sich die ÖVP in ihrer politischen Kommunikation die ihnen besser passende Vergleichsgröße raus.
Vielleicht können wir da ganz kurz die Frage ein bisschen aufmachen und auch von Tirol wegschauen. Ganz kurz zu den Umfragen. Wir haben jetzt sehr schlechte Erfahrungen mit Umfragen gemacht in letzter Zeit. Kann man sich in Zukunft auf diese Umfragen gar nicht mehr verlassen?
Man kann sich auf keinen Fall verlassen, wenn die Marktforscher die sich selbst gegebenen Qualitätskriterien nicht bereit sind einzuhalten. Denn die Verband der Marktforscher, wo nicht alle Institute allerdings Mitglied sind, hat 7, 8 Qualitätskriterien definiert. Dazu gehört eine bestimmte Stichprobengröße, mindestens 800 Befragte. Die von mir angesprochenen Umfragen hatten 500, 600 Befragte. Dazu zählt als Qualitätskriterium auch, dass man nicht reine Online-Umfragen macht für Wahlprognosen, weil man nur einen kleinen Teil der älteren Wählerschaft damit erreicht. Es müsste also Telefon- und Webinterviews zumindest kombiniert sein und so weiter und so fort. Es kann natürlich auch eine solche Umfrage mal richtig sein, aber das ist dann genauso Zufall, wie wenn sie daneben liegt. Wir müssen uns allerdings auch von der Sehnsucht nach der Kristallkugel verabschieden, noch dazu auf Umfragen bezogen, die Monate vor dem Wahltag stattfinden. Dazu ist die Wählerschaft generell viel zu sehr in Bewegung.
Dann kommen wir nochmal zurück zur Tirolwahl. Sie haben es vorher schon angesprochen, die ÖVP hat -10 Prozentpunkte eingefahren. Was hat denn jetzt zu diesem historisch schlechten Ergebnis geführt? Ist das der Kurzfaktor, der weggefallen ist? Ist das die Unzufriedenheit mit Platter, Unzufriedenheit mit der Bundesregierung oder ein unbekannter Kandidat oder eine Mischung aus allem? Woran hat es da jetzt konkret gelegen?
Es ist eine Mischung aus vielen Faktoren, wobei sich die ÖVP das Ergebnis schönredet, wenn sie sich nur auf einen Faktor konzentriert bei der Fehleranalyse. Es ist richtig, und die ÖVP betont das auch, dass es für Amtsinhaber derzeit schwierig ist, denn Krisenmanagement, wie gut oder schlecht das nun in Tirol auch immer war, beinhaltet ja, dass man Schadensbegrenzung bei großen Krisen betreibt, von der Pandemie bis jetzt eben zur Teuerung und der Energieknappheit. Schadensbegrenzung heißt aber im Umkehrschluss, die Bevölkerung und damit die Wähler hat einen Schaden. Damit punkten Amtsinhaber, Regierungsparteien naturgemäß nicht. Allerdings hat die ÖVP auch Gegenwind und nicht nur bundespolitisch durch Skandalvorwürfe, der Chat-Skandal im Bund, Korruptionsvorwürfe, nicht nur auf Bundesebene, auch in Tirol gab es Diskussionen um beispielsweise zu Unrecht bezogene Förderungen der Jungbauerschaft bei den Covid-Hilfen. Und es gab ja auf Bundesebene bei den ÖVP-Regierungsmitgliedern zuletzt ja auch geradezu Serienrücktritte. Und das in einem schwierigen Umfeld, wo die Politik an Vertrauen verspielt hat, ist eine Summe von Gründen, die die ÖVP verantwortlich machen kann für die Niederlage. Es geht aber, ich habe vorher die Botschaft "Wir haben verstanden" angesprochen, auch darum, dass man nicht sagt, naja, wir haben zwar verloren, der Machtverlust, wenn wir jetzt einen Koalitionspartner finden, hält sich in Grenzen, also machen wir weiter wie bisher, die Verlockung ist vielleicht da.
Jetzt sagen ja viele, die nicht aus Tirol sind, na gut, was geht mich jetzt die Wahl an? Ich bin keine Tirolerin, kein Tiroler. Ganz so ist es aber nicht, weil ja auch alle anderen Bundesländer ganz gespannt auf diese Tirolwahl hingeblickt haben, weil sie ja durchaus auch Auswirkungen auf die Bundesregierung zum Beispiel haben könnte. Bis jetzt hat ja auch in Tirol die ÖVP mit den Grünen regiert. Was sagt denn dieses Wahlergebnis jetzt für die Bundesregierung aus?
Wir hatten die gleiche Farbkombination in der Regierung, wie Sie sagen, eben Schwarz-Grün, und beide Regierungsparteien haben verloren. Das wäre wohl auch bei einer Bundeswahl so. Bei den Schlussfolgerungen verstehe ich die Logik manchmal nicht, nämlich wenn Neuwahlen ins Gespräch kommen, es wäre ja schlicht und einfach unlogisch, wenn ÖVP und Grüne sagt, wir haben wahrscheinlich wie in Tirol auch bei einer bundesweiten Nationalratswahl keine Mehrheit mehr, also wählen wir so schnell wie möglich, damit wir uns womöglich selbst auf die Oppositionsbänke befördern. Man wird weitermachen bis zum plangemäßen Wahltermin Herbst 2024, wenn nicht schon wieder was politisch passiert in Österreich. Denn bis dahin, das ist ein bisschen Prinzip Hoffnung, aber könnten ja die großen Krisen, wenn schon nicht vorbei, so doch zumindest abgeschwächt sein. Man kann dann trefflich streiten, ob diese Abschwächung der Krisen tatsächlich eine Leistung der Bundesregierung und ihres Krisenmanagements war. Aber auf jeden Fall wählen die Regierungsparteien im Bund dann lieber nach der Krise als in der Krise.
Die Tirolwahl könnte jetzt aber durchaus auch ein Vorbote gewesen sein. Sie haben vorher schon angesprochen, da gab es vielerlei Gründe, die zu diesem historisch schlechten Ergebnis geführt haben. Was bedeutet das denn jetzt für mögliche kommende Wahlen, vor allem zum Beispiel für die Niederösterreich-Wahl und damit für Johanna Mikl-Leitner?
In Niederösterreich könnte sich das Tirol-Szenario der ÖVP durchaus wiederholen, mit allen schlechten, aber auch ein paar guten Seiten für die Partei. Die Wiederholung ist zunächst negativ für die ÖVP, dass klare Verluste drohen. Und da die Niederösterreichische Volkspartei zuletzt rund 50% der Stimmen bekommen hatte und eine Mandatsmehrheit im Landtag hat, bedeutet das die absolute Mehrheit, die war es nämlich bisher, die ist schlicht und einfach weg. Man kann aber auch wie in Tirol hoffen, dass der Machtverlust sich in Grenzen hält, sogar in Niederösterreich noch eher begrenzt ist, denn Niederösterreich hat ein sogenanntes Proporzsystem, das heißt, jede Partei ab einem bestimmten Stimmenanteil bekommt nach einem mathematischen Verfahren anteilig Regierungssitze zugesprochen. Das macht eine Abwahl der Landeshauptfrau im Landtag extremst unwahrscheinlich. Und in Oberösterreich, ebenfalls mit Proporzsystem im Nachbarbundesland, war es ja im Herbst 2021 so, dass die ÖVP 37% der Stimmen bekam, aber immer noch aufgrund des Proporzsystems 5 von 9 Landesräten in der Regierung stellt. Das ist die absolute Mehrheit. Ganz so einfach wird es in Niederösterreich nicht sein, aber ab Anfang 40%, 42, 43% könnte die ÖVP auch bei klaren Stimmenverlusten, auch bei Mandatsverlusten, die absolute Mehrheit in der Landesregierung behalten. Und das ist dann eine Situation, mit der Johanna Mikl-Leitner sehr gut weiterregieren kann.
Kommen wir noch mal kurz zurück nach Tirol. Die FPÖ liegt ja auf Platz 2. Sie hat einen Zugewinn von über 3% und es ist die erste Wahl seit Ibiza, bei der die Partei einen Zugewinn einfahren konnte. Dennoch schließt jetzt Anton Mattler eine Koalition mit der FPÖ klar aus. Ja, viele sagen da, das ist ein demokratiepolitisch schwierig, wenn das gleich von vornherein ausgeschlossen wird. Woran liegt das jetzt, dass Mattler das ausschließt und zu welcher Koalition wird es jetzt kommen? Kommt jetzt wirklich eine ÖVP-SPÖ-Koalition oder vielleicht doch eine Dreiervariante?
Man kann politisch verschiedener Meinung sein, ob die ÖVP mit der FPÖ koalieren sollte oder nicht. Ein demokratiepolitisches Problem ist ein Nein natürlich nicht, denn es ist ja ein Unterschied, ob ich durch Akzeptanz der Wahlergebnisse alle Parteien im Landtag respektiere oder mit wem ich eine Koalition bilden will oder nicht. Da gibt es für keine Partei einen Zwang. Die FPÖ würde ja auch nicht sagen, hurra, wir werden mit den Grünen koalieren, sondern dürfte das eher ausschließen wegen gegenseitiger Unverträglichkeit. Interessant ist, dass das Anton Mattler begründet hat mit dem Umweltthema. Sein Vorwurf an die FPÖ in Tirol war, wer den Klimawandel leugnet, mit dem hat er einfach keine Gesprächs- und Verhandlungsbasis mehr. Also nicht bei anderen möglichen Konfliktlinien, Zuwanderung etc. sieht er ein Problem, sondern bei diesem Thema. Und er hat ja in Tirol eine bequeme Zweitvariante mit in etwa dem gleichen Stimmenanteil und dem genau gleichen Mandatsanteil zur Hand mit der SPÖ. Und die gibt sich doch sehr koalitionswillig. Die Frage ist nur, was ist, wenn sich im Bund die Situation zwar wiederholt, aber nicht zur Gänze. Das heißt, irgendwann wieder mal eine Mehrheit, derzeit nicht in Sicht. Und wenn dann mit der FPÖ vorne schwarz-blau möglich erscheint, man hat aber keinen Plan B zur Hand, dann wird spannend.
Ich würde gerne noch ein bisschen mit Ihnen abschließend über die Wählerströme sprechen. Sie haben es ganz zu Beginn schon kurz mal angesprochen. Die ÖVP hat ja eben diese besagten 10 Prozentpunkte fast verloren. Wo sind denn die ganzen Wählerstimmen hingewandert?
Vereinfacht gesagt ist die ÖVP in nicht alle, aber in sehr viele Richtungen ausgeronnen. Es ist nicht wie bei früheren Wahlen, dass es nur einen ganz großen Wählerstrom zwischen ÖVP und FPÖ gegeben hat. Die FPÖ ist ein Gewinner des Wahlabends. Der Gewinn von rund 3 Prozentpunkten ist aber auch nicht übergroß. Sie hat also nicht bei 10 Prozentpunkten Verlust von der ÖVP quasi gleich alles abgeschöpft. Die ÖVP hat stark an die Sozialdemokraten verloren, die wiederum dadurch durch diese Fokussierung nichts von den Grünen gewonnen haben. Sie haben sehr viel an die Liste Fritz, ehemals ja auch eine ÖVP-Abspaltung verloren. Sie haben ein bisschen was ins Nichtwählerlager verloren und auch ein bisschen was an die NEOS. Und die einzigen, an denen die ÖVP praktisch gar nichts verloren hat, das waren die Grünen. Das ist aber auch irgendwie logisch, denn das war der Regierungspartner. Und wenn jetzt jemand mit der ÖVP und damit mit der Landesregierung unzufrieden ist, dann wechselt er oder sie ins Stimmverhalten, aber nicht ausgerechnet zum Regierungspartner bei Unzufriedenheit mit der Landesregierung.
Sie haben es gerade schon angesprochen, ein Großteil der Wählerstimmen ist ja zur SPÖ gewandert. Dennoch hat die SPÖ nur 0,2 Prozentpunkte insgesamt dazugewonnen. Heißt das jetzt, Sie haben Ihre eigenen Wählerinnen und Wähler quasi verloren bzw. nicht noch mehr mobilisieren können?
Ein Problem der SPÖ war sicher das Mobilisierungsproblem, denn die Wahlbeteiligung ist ja gestiegen. Das Potenzial wäre noch höher gewesen, aus dem Nichtwählerlager Stimmen dazu zu gewinnen. Man hat aber selbst auch einen strategischen Spagat versucht, der im Grunde nicht gut gehen konnte. Einerseits versucht man von der ÖVP Stimmen zu gewinnen. Da sagt man zwar, koalieren können wir uns doch vorstellen. Gut, das bringt vielleicht gemäßigt enttäuschte ÖVP-Wähler zur SPÖ, aber alle anderen Parteien waren viel schärfer dann gegen die ÖVP im Wahlkampf und an die hat man dann im Umkehrschluss verloren.
Mhm. Auch nicht ganz uninteressant, in Ischgl hat die ÖVP sogar an Stimmen dazu gewonnen und das, obwohl Ischgl ja in der Vergangenheit für viel Aufregung gesorgt hat, vor allem was da das dortige Pandemie-Management betrifft. Wie ist das möglich? Wie können Sie das erklären, dass die ÖVP dort dennoch sogar noch Stimmen dazu gewonnen hat?
Eine kommunikationspsychologische Binsenweisheit ist, ein sogenannter Außenfeind, ob er nun tatsächlich existiert oder man ihn konstruiert, erfindet, sich einbildet oder was auch immer, der führt zur Einigkeit nach innen. Und es ist eine mögliche Erklärungshypothese. Ich mache mich jetzt nicht zum Spezialisten für Ischgler Gemeindepolitik, das bin ich nicht. Aber eine mögliche Hypothese wäre, dass gerade die sehr scharfe Kritik bis hin zur Weltpresse dazu geführt hat, dass man sagt, bei uns machen wir einen Schulterschluss, da sind ja nur die Bösen da außen. Ich halte das für ein bisschen realitätsfern, denn die Welt hat anderes zu tun, als sich täglich in der Früh zu versammeln und abzusprechen, was kann ich Böses über Ischgl sagen. Da könnte man auch selbstkritischer sein in der Gemeinde selbst, wenn die Leute trotzdem kritisch sind. Aber ein Identifikations- und Integrationseffekt in der Gemeinde ist durchaus möglich.
Dann abschließend die Frage, es ist ja nichts Untypisches, dass sich nach einer Wahl so gut wie alle als Gewinner feiern. Irgendwas findet man immer, damit man es so verkaufen kann, als wäre man in gewisser Weise ein Wahlsieger. Wer sind denn Ihrer Meinung nach jetzt die Gewinner und wer die Verlierer dieser Wahl?
Am ehesten kann sich die Liste Fritz als klarer Gewinner und mit kaum Einschränkungen bezeichnen, denn sie hatten auch nicht wirklich Regierungsambitionen. Ansonsten bezweifle ich, ob dieser Standardtrick der politischen Kommunikation, ich suche mir einen positiven Aspekt raus und feiere mich dann, wirklich bei den Wählerinnen und Wählern besonders gut ankommt. Denn alle Parteien haben auch ein paar Tränen zu vergießen. Die ÖVP, ja, hat den ersten Platz gesichert. Der Landeshauptmann Sessel ist nicht in Gefahr, aber minus 10 Prozentpunkte als Verlust kann man sich nun wahrlich nicht schönreden. Die SPÖ wollte klar zulegen. Es ist ein Mini-Gewinn von 0,2 Prozentpunkten geworden und man rettet sich gerade als vielleicht sehr billiger Partner in die Regierung. Die FPÖ hat zugelegt, aber Raumergebnis von über 20% wurde es dann doch nicht. Und vor allem, man hat nicht wirklich eine Beute. Zwei Landtagsabgeordnete mehr, das freut die Betroffenen. Regierungschance aber minimals bis nicht vorhanden. Also auch das ist eher eine Träne im Auge bei allem Jubel in der FPÖ. Die Grünen sind sowieso Verlierer, aus der Regierung rausgeflogen, Stimmen und Mandatsverluste. Und die NEOS sind am Rande einer Zitterpartie vorbeigeschrammt. Denn man ist mit 6,2% der Stimmen bei einer 5%-Hürde schon relativ sicher im Land. Aber lange Zeit am Wahlabend war man noch innerhalb der Schwankungsbreite von Hochrechnungen. Also wenn da noch ein bisschen was schief läuft, dann wird es wirklich knapp.
Herr Filzmaier, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und für Ihre Einschätzungen zu dem Thema.
Ich bedanke mich herzlich.
Und am heutigen Montag ist dann bereits der erste Rücktritt nach dieser Volksparteiwahlniederlage erfolgt. Und zwar hat Annette Leyer der Politik nun den Rücken gekehrt. Allerdings aus persönlichen Gründen, wie Volksparteichef Anton Mattle heute erklärt hat. Erst im Vorjahr war Leyer gemeinsam mit Mattle von ÖVP-Landeshauptmann Günter Platter in die Tiroler Landesregierung geholt worden. Als Quereinsteigerin hat sie damals die Gesundheitsagenten vom zurückgetretenen Bernhard Tilk übernommen. Und wir werfen einen Blick ins Ausland, denn auch Italien hat diesen Sonntag gewählt. Und diesmal eindeutig. Das Rechtsmitte-Bündnis unter Giorgia Meloni hat mit 43% der Stimmen am Sonntag ganz klar gewonnen und das Mitte-Links-Lager mit rund 26% weit hinter sich gelassen. Die postfaschistischen Fratelli d'Italia, zu Deutsch Brüder Italiens, sind künftig mit über 26% der Stimmen die stärkste Kraft im Parlament. Und ihre Vorsitzende Meloni wird mit größter Wahrscheinlichkeit Italiens erste Regierungschefin. Damit gibt es in Italien einen klaren Rechtsruck. In Italien selbst spricht man von Ehre und Bürde, das Land zu führen. Diesmal wird die Bürde besonders schwer sein. Bis Jahresende muss etwa das Haushaltsgesetz unter Dach und Fach sein. Außerdem stehen auch noch wichtige Reformen und Gesetze aus, um Anfang 2023 dann die fällige Tranche von 22 Milliarden Euro aus dem EU-Wiederaufbaufonds zu bekommen. Hinzu kommen natürlich noch die wachsende Inflation und die horrenden Energiepreise. Also alles andere als leichte Voraussetzungen, vor allem weil Italien politisch ja mehr als gebeutelt ist. Was dieser Wahlausgang und dieser deutliche Rechtsruck jetzt für Italien, aber auch für die EU zu bedeuten hat, hat Kurierkorrespondentin in Mailand Andrea Affaticati für euch auf kurier.at zusammengefasst. Und jetzt habe ich noch einen skurrilen Fall für euch, quasi aus der heimischen Innenpolitik. Also nicht so wirklich. Bei dem Fall handelt es sich nämlich um einen Betrug. Ein Mann, der sich in den sozialen Medien Eric Marcel nennt, hat nämlich unter Vortäuschung falscher Tatsachen einer 62-jährigen Berlinerin 30.000 Euro abgeknöpft. Diese Art von Betrug, auch bekannt als Love Scam oder Catfishing, ist natürlich nichts Neues. Immer wieder geben sich im Internet Menschen für eine Person aus, die sie gar nicht sind, schreiben dann meist Frauen an und tischen ihnen eine Reihe von Lügen auf, bis sie die Frauen dazu bekommen, ihnen Geld zu überweisen. Und in diesem Fall hat das eben erneut geklappt. Was hat das jetzt allerdings mit der österreichischen Innenpolitik zu tun, fragt ihr euch? Naja, der Mann, der sich eben als Eric Marcel ausgegeben hat, hat als Profilfoto jenes von unserem dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer von der FPÖ verwendet. Wie sich diese ganze Geschichte genau zugetragen hat, könnt ihr natürlich auf unserer Website nochmal nachlesen. Damit war es das für heute von uns. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mehr Podcasts gibt es unter www.kurier.at/podcasts. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich hoffe, ihr seid gut in die neue Woche gestartet und hört doch auch morgen wieder rein.